Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1. Sie hören die 16. Lehreinheit mit dem Titel Transportphänomene. Wir stehen mit diesem Thema jetzt an einer Schwelle zu einem neuen Kapitel in unserer Vorlesung. Bisher haben wir stets Gleichgewichtszustände betrachtet. Das war das große Gebiet der chemischen Thermodynamik. Jetzt wenden wir uns dem Gebiet der Veränderung zu. Wir betrachten also fortan Nicht-Gleichgewichtszustände. Das heißt, wir vollziehen nichts weniger als den Übergang vom Sein zum Werden. Wir widmen uns also der chemischen Veränderung, dem großen Kapitel Kinetik chemischer Prozesse. Unter Kinetik chemischer Prozesse oder kurz Reaktionskinetik verstehen wir gemeinhin die Diskussion der Geschwindigkeit chemischer Umwandlungen, also wie schnell sich Eduktstoffe in einer Reaktion zu Produktstoffen umwandeln. Das Ganze hat natürlich herausragende praktische Bedeutung, wenn wir an die Nutzbarmachung chemischer Reaktionen denken, also an die chemische Prozesstechnik. Dort ist es natürlich von zentraler Relevanz zu wissen, ob wir ewig und 3 Tage warten müssen, bis eine Reaktion ein uns interessierendes Produkt in signifikanten Mengen geliefert hat. Oder im Gegenteil, ob das so schnell geht, dass wir dadurch große praktische Probleme kriegen werden, weil das dann konkret bedeutet, dass die Reaktion explosionsartig verläuft. All dem wollen wir uns in diesem Kapitel widmen. In der heutigen Lehreinheit stellen wir dem sozusagen erstmal einen nullten Schritt voran, denn der quasi nullte Schritt jeder chemischen Reaktion ist ja, dass die Reaktanten erstmal zusammenkommen müssen. Wie wir in der späteren Lehreinheit noch diskutieren werden, können wir uns den Verlauf einer chemischen Reaktion auf mikroskopischer Ebene ganz gut an einem Teilchenbild, das auf Stoßprozessen basiert, illustrieren. Für eine chemische Reaktion braucht es einen reaktiven Stoß der Reaktionspartner. Naja, und damit das passiert, müssen die stoßen, also sie müssen zusammenkommen. Das führt uns also auf ein sehr grundlegendes Phänomen zurück, nämlich auf welche Art und Weise bewegen sich Teilchen eigentlich? Mit dieser Frage wollen wir uns in dieser Lehreinheit beschäftigen. Auch damit schauen wir uns schon Nicht-Gleichgewichtszustände an. Denn Teilchenbewegung wird für uns nach außen hin erst dann sichtbar, wenn wir es mit einer ungleichmäßigen Verteilung der Teilchenmenge, also der Konzentration im System zu tun haben. Das ist ein Nicht-Gleichgewichtszustand, der sich aber durch Teilchenbewegung in einen Gleichgewichtszustand umwandelt, in dem dann eben die ganze Materie im System gleichmäßig verteilt ist. Fußnote hier an dieser Stelle aber schon, wir dürfen hier jetzt nicht der Versuchung erliegen, zu glauben, dass solch ein Ungleichgewicht der Teilchenmengenverteilung die Ursache für Teilchenbewegung ist. Wie wir in der heutigen Lehreinheit sehen werden, findet Teilchenbewegung vielmehr die ganze Zeit statt, also auch in Systemen, wo die Teilchen homogen verteilt sind, aber in Systemen, wo sie ungleichmäßig, also inhomogen verteilt sind, da sehen wir das makroskopisch. Und wegen dieser Sichtbarkeit beschäftigen wir uns heute sehr viel bereits mit solchen Nicht-Gleichgewichtszuständen. Auch wenn Teilchenbewegung natürlich auch immer im Gleichgewichtszustand vorhanden ist. Wir wenden uns dazu zunächst stationären Nicht-Gleichgewichten zu, also Nicht-Gleichgewichte, die für die Dauer des Experiments zeitlich konstant sein sollen. Und danach in einem zweiten Schritt nicht-stationären Nicht-Gleichgewichten, also Nicht-Gleichgewichte, die sich zeitlich ändern. Das tun ja eigentlich alle Nicht-Gleichgewichte, denn wir haben ja gerade gesagt, die nähern sich einem Gleichgewichtszustand an. Aber mit stationär meinen wir jetzt, wie gerade eben in einem Nebensatz angedeutet, zeitlich sich ändernd, aber in einem sehr geringen Ausmaß nur auf der Zeitskala, die uns interessiert, also auf der Zeitskala des Experiments. Während nicht-stationäre Nicht-Gleichgewichte solche sind, die sich auch auf den Zeitskalen, die uns interessieren, also die Zeitskalen der Experimente, sich schon merklich ändern. Womit wir uns also heute befassen wollen, sind Transportphänomene. Grundsätzlich können wir in der physikalischen Chemie 4 Transporterscheinungen unterscheiden. In einem klassischen Hörsaal-Setting dieser Vorlesung stelle ich das als Frage ins Auditorium und frage, was können Sie sich denn vorstellen? Was kann denn alles transportiert werden in der Natur? Und da ist eine Antwort, die nach einem bisschen Nachdenken aus dem Auditorium oft kommt, völlig korrekt, Wärme kann transportiert werden. Genau damit haben wir uns ja schon sehr oft beschäftigt in dem großen Kapitel Thermodynamik. Der Wärmetransport ist in der Tat das Transportphänomen, das auch als erstes analytisch beschrieben wurde in der physikalischen Chemie. Das geht zurück auf Jean-Baptiste Joseph Fourier im Jahr 1822, der hierfür das nach ihm benannte Fouriersche Gesetz der Wärmeleitung aufgestellt hat. Fußnote, hier kann ich mir wieder einen Kommentar zum Klimawandel nicht verkneifen. Fourier war auch derjenige, der erstmals wissenschaftlich beschrieben hat, dass es einen Treibhauseffekt im System Erde gibt. Das war nur 2 Jahre nach der Entdeckung des Fouriersschen Gesetzes für die Wärmeleitung im Jahr 1824. Die Beschreibung durch Fourier war damals noch recht qualitativ. Quantitativ wurde das dann rund 70 Jahre später vom schwedischen Physiker und Chemiker Svante Arrhenius berechnet. Den Namen werden wir auch noch ausgiebig kennenlernen in unserer übernächsten Lehreinheit, wenn es um die Temperaturabhängigkeit der chemischen Reaktionskinetik gehen wird. Hier an dieser Stelle sei sein Name schon mal kurz erwähnt, in dem Kontext, dass er im Jahr 1896 bereits eine quantitative Berechnung des atmosphärischen Treibhauseffektes mit besonderem Hinblick auf die Korrelation der Menge an CO2 und der Temperatur veröffentlicht hat. In dieser Veröffentlichung wird sogar bereits ein Rückkopplungsmechanismus berücksichtigt, nämlich dergestalt, dass bei Temperaturerhöhung die Menge an Eis auf der Erdoberfläche sich verringert, dadurch die Erdoberfläche an weißer Farbe verliert und dadurch Reflexionsvermögen für Sonnenlicht einbüßt, was seinerseits die Temperatur weiter erhöht. Die irrwitzigste Fußnote bei dieser Veröffentlichung ist, dass Arrhenius diesen Treibhauseffekt sogar als Chance für die Menschheit ansieht und postuliert, man könne ja auf diese Art und Weise die Erde bewusst wärmer machen, indem man Kohleflöze anzündet und dadurch ganz bewusst diesen Effekt auslöst, um die Erdtemperatur zu erhöhen. Wir müssen uns dazu klar machen, Arrhenius war Schwede. Offenbar war es ihm zu kalt. Was wir hierzu also festhalten können, ist, dass die physikalischen oder physikochemischen Prinzipien des Treibhauseffektes seit langem bekannt sind. Gut, nach dieser Fußnote kommen wir wieder zurück zu unserer eigentlichen Thematik. Wir halten also fest, dass Wärmetransport in der Tat ein ganz elementares und zentrales Transportphänomen in der physikalischen Chemie ist. In der Hörsaalabfrage, die wir, wie gesagt, in einem klassischen Präsenzbetrieb dieser Vorlesung oft durchführen, wird als zweites dann immer recht schnell Stofftransport genannt. Und das ist natürlich genauso richtig. Natürlich können Stoffe transportiert werden. Damit wollen wir uns in unserer jetzigen Lehreinheit detailliert befassen. Mit ein bisschen weiterem Nachdenken kommen wir meistens auch noch auf ein drittes wichtiges Transportphänomen, das ist Ladungstransport. Das ist dann wichtig im Kapitel Elektrochemie. Und das vierte Transportphänomen, da kommt meistens keiner drauf, ich muss zugeben, das ist aber auch echt ein bisschen versteckt, das ist Impulstransport. Hat also auch wieder was mit Teilchenstößen zu tun, die bei einem solchen Stoß Impuls austauschen und dadurch sich gegenseitig bremsen, weil sie dadurch an kinetischer Energie einbüßen. Was da also passiert ist, dass die Teilchen so eine Art innere Reibung aufeinander auswirken und dieser Effekt macht sich durch die Viskosität, also die Zähigkeit von fluiden Medien, bemerkbar. All diese vier Transportphänomene können wir gemeinsam übergreifend erstmal ganz grundsätzlich konzeptuell diskutieren. Wir betrachten dazu Abbildung 2.1. Da ist uns ein System gezeigt, in das von oben aus einem Reservoir stetig ein Zufluss einer uns interessierenden Transportgröße stattfindet, also beispielsweise ein Zufluss von Wärme oder ein Zufluss von Materie, die ihrerseits nach unten hin in ein zweites Reservoir abfließt. Die Transportgröße weist also einen Gradienten im System auf, den wir hier in Abbildung 2.1 in der Z-Richtung diskutieren. Wir können uns schon denken, wohin der Hase läuft. Denn wir haben uns ja bereits an früherer Stelle im Verlauf unserer Vorlesung klargemacht, dass beispielsweise ein Gradient des chemischen Potentials im System durch einen Stofftransportprozess ausgeglichen wird. Dieses Prinzip wollen wir jetzt verallgemeinern. Wir definieren dazu ganz allgemein die Transportgröße Gamma und beschreiben den Fluss dieser Transportgröße als die Menge der Größe, die pro Zeit durch eine Einheitsfläche A transportiert wird. Das ist in Gleichung 257 getan. Da ist das vektoriell hingeschrieben, denn der Fluss der Größe ist natürlich ein Vektor. Das fließt ja in eine Richtung. Diese Richtung ist auf der rechten Seite von Gleichung 257 als Einheitsvektor in die Richtung des Flusses bilanziert. Was, wie gesagt, in Abbildung 2.1 die Z-Richtung sein soll. Was wir in Abbildung 2.1 sehen und auch von vorher ja schon wissen, aus dem Beispiel mit dem Gradienten des chemischen Potentials im System, ist, dass eben der Gradient der Transportgröße die treibende Kraft des Nettoflusses ist. Das heißt, wir können gemäß Gleichung 258 ansetzen, dass der Fluss dem Gradienten proportional ist. Also genau genommen dem negativen Gradienten, weil er ja in umgekehrter Richtung zum Gradienten erfolgen wird. Und auf Grundlage dieser Gleichung können wir die vier oben differenzierten Transportphänomene auf gleicher Basis diskutieren. Das Einzige, was sich im Grunde jetzt unterscheidet, ist, was das konkret für eine Transportgröße ist, mit welchem zugehörigen Gradienten sie verknüpft ist und was für eine Art von Proportionalitätskonstante Alpha das konkret tut. In Gleichung 259 ist das für das erste Transportphänomen aus unserer oben genannten Liste dargestellt für den Wärmetransport. Das ist das Fourier'sche Gesetz. Dort diskutieren wir den Wärmefluss JQ als Wärmemenge, die pro Zeit durch eine Einheitsfläche fließt, also dQ nach dT mal 1 durch A entlang des Einheitsvektors E. Und die ist proportional zum Gradienten der Größe Temperatur, der diesen Wärmefluss bewirkt. Der Proportionalitätsfaktor zwischen beiden ist der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient Lambda. In Gleichung 260 ist nochmal eine Variante von Gleichung 259 hingeschrieben für einen eindimensionalen Gradienten entlang nur der Z-Richtung, also gemäß der generellen Abbildung 2.1. Genauso können wir den Stofftransport bilanzieren und Fußnote, genauso wurde das historisch auch getan. Inspiriert vom Fourier'schen Gesetz stellte der Physikochemiker Adolf Fick, ich gebe zu, das ist ein sehr unglücklicher Name, ja, ein ganz analoges Gesetz auf, das uns in Gleichung 261 hingeschrieben ist. Dort ist bilanziert der Stofffluss Jn, wieder gemäß des allgemeinen Schemas, als die Stoffmenge dn, die pro Zeit dt durch eine Einheitsfläche a tritt, entlang des Einheitsvektors e, getrieben durch einen Gradienten in der Konzentration im System, also der Stoffmengenverteilung. Und der Proportionalitätsfaktor, der beides verknüpft, ist der Diffusionskoeffizient d. Gleichung 262 schreibt uns das auch wieder für einen einfachen eindimensionalen Fall hin, wie er allgemein in Abbildung 2.1 skizziert ist. Analog können wir das jetzt auch noch für den Ladungs- und für den Impulstransport tun. Das ist Ihnen in den Gleichungen 263 und 264 bilanziert. Wir bezeichnen diese Gleichungen als Ohmsches Gesetz und Newtonsches Gesetz. Wir sehen beim Vergleich dieser verschiedenen Gleichungen schon, dass die alle sehr ähnlich zueinander sind und sich in der Tat auch in ganz allgemeiner Form generalisieren lassen, so wie das eben in Gleichung 258 getan ist. Im Prinzip reicht es also, wenn wir eine dieser Transporterscheinungen mal ein bisschen genauer diskutieren. Wir können die gleichen Prinzipien auf die anderen adaptieren. Wie bereits angedeutet, ist das historisch ja auch so erfolgt. Die erste Transporterscheinung, die systematisch beschrieben wurde, war die Wärmeleitung durch Fourier. Und nur gute 30 Jahre später hat sich Fick davon inspirieren lassen und auf völlig analoge Art und Weise den Stofftransport formalisiert und quantifiziert. Wir wollen uns im Folgenden nun dieses Transportphänomen einmal genau anschauen, weil das Transportphänomen ist, was die Grundlage chemischer Reaktionen ist, bei denen Stoffe eben erstmal zusammenkommen müssen. Und das tun sie durch Diffusion. Fußnote in diesem Kontext: Natürlich ist Wärmeleitung bei chemischen Reaktionen auch wichtig, also auch wieder vor allem, wenn es darum geht, chemische Prozesstechnik zu betreiben und chemische Reaktorsysteme auszulegen. Denn wie schon kurz angedeutet, vor ein paar Minuten werden wir uns in der übernächsten Lehreinheit noch ganz konkret mit der Temperaturabhängigkeit der chemischen Reaktionskinetik beschäftigen. Und ich kann schon vorwegnehmen, dass die sehr markant ist. Und daraus können wir uns schon vorstellen, dass es wohl auch sehr wichtig sein wird, zu bilanzieren, wie Temperatur in einem chemischen Reaktionssystem verteilt ist und wie Wärme zwischen heißen und kalten Zonen fließt. In der Tat wird in der chemischen Prozesstechnik auch beides bilanziert. Der Stoff und der Wärmetransport in einem Reaktorsystem ist ein ganz elementares Aufgabengebiet der technischen Chemie, in der das dann eben getan wird für verschiedene Reaktorsysteme. Also Rührkesselreaktoren, Strömungsrohrreaktoren, Kaskaden oder Kombinationen aus beidem, bei Prozessführungen wie diskontinuierlichem, kontinuierlichem oder halbkontinuierlichem Betrieb und so weiter und so fort. Ist ein eigenes Teilgebiet. Ich selber durfte mich in meinem eigenen Chemiestudium ausgiebig damit befassen, denn ich habe an einer technischen Universität studiert und da war technische Chemie ein Pflichtfach. Wir schauen uns also im Folgenden nun den Transport von Materie selbst an, die Diffusion. Dieses Teilgebiet führt uns auch wieder eine ganze Weile zurück in der Historie, ins Jahr 1827, als der schottische Botaniker Robert Brown unter seinem Mikroskop entdeckte, dass Pflanzenpollen, die auf einer Wasseroberfläche suspendiert waren, eine zufällige, ungerichtete Ruckelbewegung ausführen. Diese Art von Bewegung wird benannt nach Brown, die Brownsche Bewegung genannt. Eine Erklärung dieser Bewegung lieferten rund 80 Jahre später Albert Einstein und Marian Smoluchowski, dergestalt, dass ein solches Pollenpartikelchen auf der Wasseroberfläche ständig ringsum von Wassermolekülen angestoßen wird. Die Anzahl der Stöße von allen Seiten ist aber nicht gleichmäßig. In dem einen Moment erfährt es ein bisschen mehr Stöße von rechts als von links und wird dadurch ein Stück nach links geschubst. Im nächsten Moment erfährt es ein bisschen mehr Stöße von unten als von oben und wird dadurch ein Stück nach oben geschubst und so weiter und so fort. Durch dieses ständige Herumschubsen sozusagen führen die Pflanzenpollen die Bewegung aus, die Robert Brown beobachtete. Das heißt, letzten Endes ist der Grund für die Bewegung der Pflanzenpollen die Bewegung der umgebenden Moleküle. Wenn wir hier also begrifflich sauber sein wollen, dann dürfen wir die Molekülbewegung eigentlich nicht Brownsche Bewegung nennen, denn die Brownsche Bewegung ist etwas, was aus Molekülbewegung resultiert. Viele Literatur ist da nicht ganz scharf und setzt Brownsche Bewegung mit Molekülbewegung gleich. Das geht so weit, dass Sie sogar manchmal in Fachliteratur den Begriff Brownsche Molekularbewegung finden, der streng genommen nicht ganz richtig ist. Die Brownsche Bewegung ist die Bewegung, die aus Molekülbewegung resultiert. Bemerkenswert an dem Experiment ist noch folgender kurzer Zusatz. Das Experiment wurde später wiederholt mit anorganischen Talkumpartikeln und selbstverständlich wurde dabei dasselbe beobachtet. Diese Partikel werden genauso wie die Pflanzenpollen, die Robert Brown beobachtet hat, auf der Wasseroberfläche hin und her geschubst. Die wichtige Schlussfolgerung daraus ist, dass die Bewegung der Pflanzenpollen, also der Original-Brownschen Bewegung, nicht also aufgrund irgendeiner Lebenskraft beruht, die in den Pflanzenpollen zugegen ist, sondern auf ein grundlegenderes Phänomen, nämlich die ständige thermische Bewegung von Molekülen in der Umgebung dieser Kolloidteilchen zurückzuführen ist. Knappe 30 Jahre später präsentierte dann Adolf Fick eine quantitative Behandlung der diffusiven thermischen Teilchenbewegung. inspiriert durch die Arbeiten Fouriers zum verwandten Prozess der Wärmeleitung. Wir wollen das im Folgenden nachvollziehen. Unsere Bilanzierung beruht auf etwas, das wir schon kennen. Wir haben nämlich im Kapitel über das chemische Potenzial schon mal eine Bilanzierung durchgeführt, dergestalt, dass Stofftransport gegen ein chemisches Potenzial, also sozusagen bergauf des Gradienten des chemischen Potenzials im System, Arbeit erfordert. Diese Arbeit können wir, wie es in Gleichung 256 getan ist, bilanzieren als Delta W ist gleich d mü. Und das Delta W können wir verklausulieren sozusagen als dW nach dx mal dx. Wir können die infinitesimale Arbeit Delta W auch durch eine thermodynamische Kraft ausdrücken, wie es in Gleichung 266 getan ist. dW ist gleich minus F thermodynamisch mal dx. Wichtige Anmerkung hierzu, das ist ein rein formeller Ansatz, den wir hier machen. Diese thermodynamische Kraft ist keine real existierende Kraft im Sinne von F ist gleich M mal A, welche die Teilchen abwärts des Gradienten des chemischen Potenzials beschleunigt sozusagen, sondern spiegelt lediglich die ständige thermische Bewegung und die daraus resultierende Äquilibrierung von Gradienten der Konzentration eines Stoffes im System wider. Wir haben uns ja schon mal im Kapitel Entropie den Diffusionsprozess auf einer mikroskopischen Teilchenebene klargemacht. Wenn Sie sich erinnern, da haben wir eine Abbildung diskutiert, bei der anfangs alle Materie ungleich im System verteilt war, dergestalt, dass sich alle Teilchen nur in der linken Systemhälfte aufgehalten haben, während rechts keine Teilchen waren. Und eine Zeit lang später war die Materie dann gleichmäßig im System verteilt, aufgrund des Fundamentalprinzips des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, dass die Entropie bestrebt ist, sich zu maximieren. Und das tut sie eben, wenn sie von diesem aufgeräumten Systemzustand, in dem die Materie inhomogen verteilt ist, zu einem unaufgeräumten Systemzustand übergeht, bei dem die Materie gleichmäßig homogen zufällig im System verteilt ist. Der mikroskopische Prozess, mit dem das abläuft, den haben wir uns auch klar gemacht. Wir hatten da so ein Gedankenexperiment, dass wir gesagt haben, wir stellen uns mal vor, dieses System sei durch eine imaginäre vertikale Trennebene in zwei Teilsysteme getrennt und wir bilanzieren mal, wie viele Teilchen pro Zeiteinheit durch diese imaginäre Mittelebene treten von links nach rechts und von rechts nach links. Und diese Bilanzierung hatte ergeben, dass am Anfang, wo die Materie noch inhomogen verteilt ist, sehr viele Teilchen von links nach rechts durch die Mittelebene treten, weil einfach links viele sind und rechts gar keins. Und dann kann es nur einen Links-zu-Rechts-Transport geben. Dadurch reichert sich die rechte Hälfte des Systems nach und nach mit Teilchen an und dann kommt es auch hin und wieder mal vor, dass ein Teilchen von rechts nach links durch die Mittelebene tritt. Nach wie vor sind aber netto mehr links nach rechts als rechts nach links Durchtritte zu beobachten, weil immer noch links mehr Teilchen sind als rechts. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit für einen links zu rechts Durchtritt immer noch höher als für einen rechts zu links Durchtritt. Nichtsdestotrotz gleicht sich auf diese Art und Weise der Konzentrationsgradient nach und nach aus und wir streben einem Gleichgewichtszustand entgegen, in dem dann links und rechts im zeitlichen Mittel gleich viele Teilchen vorliegen. Und dann haben wir zwar immer noch Teilchendurchtritte durch die Mittelebene, aber jetzt gleich viele von links nach rechts als von rechts nach links. Wir können uns das gleiche Bild auch auf ein System adaptieren, wo anfangs auch im rechten Systemteil schon Materie vorliegt, aber jetzt eine andere Art als links. Also beispielsweise, dass wir links schwarze Teilchen haben und rechts weiße Teilchen. Da liegen dann auf beiden Seiten Teilchen vor, aber eben unterschiedlicher Art. Und wir können genauso wieder bilanzieren, dass es am Anfang durch eine imaginäre Mittelebene eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Durchtritt ein schwarzes geht von links nach rechts gibt und genauso eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Durchtritt ein weißes geht von rechts nach links gibt, einfach weil das am Anfang so verteilt ist, dass die Schwarzen alle links sind und die Weißen alle rechts, deswegen können anfangs erstmal gar keine anderen Durchtritte durch die Mittelebene stattfinden als die gerade genannten. Wodurch sich dann zeitlich der Konzentrationsgradient ausgleicht und die Trennfläche weiß-schwarz sich immer mehr verschmiert, bis irgendwann die Teilchen gleichmäßig homogen im System verteilt sind und wir nach außen hin eine graue Färbung des Systems wahrnehmen, weil jetzt links und rechts gleich viele weiße und gleich viele schwarze Teilchen vorliegen. Nach wie vor gibt es Durchtritte durch die Mittelebene von schwarzen und weißen Teilchen, aber jetzt gleich viele von links nach rechts und rechts nach links beider jeweiliger Spezies. Die in Gleichung 266 eingeführte thermodynamische Kraft ist jetzt eine konzeptuelle Größe, also eine Arbeitsgröße sozusagen, die uns diese elementare Statistik ausdrückt. Das ist eine nützliche Arbeitsgröße, die es uns im Folgenden erlauben wird, dieses grundlegende thermodynamische, entropisch getriebene Prinzip des Teilchentransports mathematisch, analytisch einfach zu behandeln. Wir müssen uns hierzu aber klar machen, dass diese Kraft keine real existierende Kraft ist. Es ist also nicht so, dass die Teilchen jetzt von links nach rechts anfangen zu diffundieren, weil die merken, oh, rechts ist ja gar keiner von uns, da müssen wir mal hingehen. Sondern das ergibt sich einfach rein aus der Statistik, wie wir uns das gerade eben in dem Gedankenexperiment klargemacht haben. Die thermodynamische Kraft in Gleichung 266 drückt uns das jetzt handlich aus, als gäbe es da eine Kraft, die die Teilchen entlang des Gradienten des chemischen Potenzials beschleunigt, aber die existiert so nicht. Das ist eine Arbeitsgröße. Der Grund, warum wir hier und viele andere Lehrbücher übrigens ebenso, den Formalismus über diese Kraft gehen, ist, wie gerade angedeutet, weil das handlich ist und weil das in der 1855er Originalpublikation von Adolf Fick so geschieht. Dort wird ebenfalls eine Kraft postuliert, die wird da als real existierende Kraft postuliert, die durch den damals in der Vorstellung noch vorhandenen Äther vermittelt wird. Nochmal dazu, wieso hat der Fick das so gemacht? Weil er sich an der Arbeit von Fourier angelehnt hat, die auch der Gedankenlinie folgt, dass ein Temperaturgradient im System eine Art Quelle für Wärmefluss ist, der dann einsetzt, weil es einen Temperaturgradienten gibt. Genauso wird in Ficks Arbeit postuliert, dass ein existierender Konzentrationsgradient im System eine Art Quelle für dann einsetzenden Stofftransport ist. Beides ist aber streng genommen nicht so. In beiden Fällen kommt es zum Nettotransport der Transportgröße, Temperatur respektive Stoffmenge durch die ungerichtete Bewegung der Teilchen und die Stöße, die sie untereinander ausführen. Die ungerichtete Bewegung und die anfängliche Ungleichverteilung sorgt einfach auf Grundlage von Statistik, so wie wir es gerade durchbilanziert haben, dafür, dass der Konzentrationsgradient sich netto ausgleicht. Jedes einzelne Teilchen macht eine ungerichtete Bewegung und weiß gar nichts vom Konzentrationsgradienten. Aber die ungleiche Verteilung der Teilchen am Beginn des Experiments zieht dann eben nach sich, dass sich am Anfang ungleich viele Teilchen von links nach rechts respektive von rechts nach links bewegen und das gleicht den Konzentrationsgradienten aus. Genau das gleiche Gedankenbild können wir für den Wärmetransport führen und durch Anschubsen der Teilchen, also Stöße, die sie ausführen. Links haben wir Teilchen in starkem Bewegungszustand, hohe Temperatur, rechts haben wir Teilchen in schwachem Bewegungszustand, niedrige Temperatur und jetzt kommt es einfach häufiger dazu, dass von links nach rechts eins anschubst und dabei kinetische Energie überträgt als umgekehrt und so kommt es zu einem Netto-Wärmefluss. Der ist jetzt nicht der Gestalt, dass er aktiv einsetzt, weil das System merkt, oh, die Temperatur ist ja ungleich verteilt, da müssen wir was machen. Sondern das ist einfach Ergebnis von statistischen Prozessen. In diesen Originalarbeiten aus dem frühen, respektive mittleren 19. Jahrhundert war diese Erkenntnis aber noch nicht so fortgeschritten, weil das ganze Gebiet der statistischen Mechanik, der statistischen Thermodynamik noch nicht entwickelt war. Und so wurde halt damals das auf eine Art und Weise postuliert, dass da die Gradienten die Ursachen dieser Transportprozesse sind. Sind sie aber nicht. An den Gradienten merken wir nur, dass sie stattfinden. Nichtsdestotrotz ist durch diese Behandlung in den Originalarbeiten Théorie analytique de la chaleur von Fourier bzw. Überdiffusion von Fick die Behandlung dieser Transportphänomene auf diesem Gedankenansatz mathematisch sehr einfach. Und deswegen folgen wir jetzt auch diesem Ansatz mit der thermodynamischen Kraft, weil es eben einfach pragmatisch ist und historisch sich so entwickelt hat. Wir machen uns aber dazu klar, das ist eine Hilfsgröße. Wir können diese Hilfsgröße konkret bilanzieren, wenn wir Gleichung 265 und 266 vergleichen. Dann erhalten wir Gleichung 267, die uns jetzt die thermodynamische Kraft in Bezug setzt zum Gradienten des chemischen Potentials im System. Ist auch völlig im Einklang mit unserem bisherigen physikalischen Verständnis, dass eine Kraft generell eine Ableitung eines zugehörigen Potentials ist. Die Gravitationskraft ist die Ableitung des Gravitationspotentials. Die elektrostatische Kraft ist die Ableitung des elektrostatischen Potentials. Und hier ist eben die chemische Kraft sozusagen die Ableitung des chemischen Potentials. Mit einem Minus davor, weil es in die entgegengerichtete Richtung erfolgt. Wir wissen außerdem auch von früher schon aus Gleichung 200, wie wir das chemische Potential konzentrationsabhängig formulieren können. Und wenn wir das in Gleichung 267 für μ einsetzen, dann erhalten wir Gleichung 268 für die thermodynamische Kraft, jetzt in konzentrationsabhängiger Form. FTD ist gleich minus RT dLnC nach dx. Und das dLnC nach dx, das können wir nach den Rechenregeln für Logarithmen auch umformulieren als 1 durch C dC nach dx. Und dann wird aus der Gleichung minus RT durch C mal dC nach dx. In dem Formalismus, dass wir mit einer Kraft argumentieren, erzeugt eine Kraft einen Fluss an Teilchen. Also nochmal Fußnote, das ist jetzt nicht wirklich die Kraft, die das tut, sondern der Fluss ist die ganze Zeit da und der wird netto sichtbar aufgrund dieser ungleichen Statistik und so weiter, was wir gerade formuliert haben. Aber wir drücken das jetzt, wir bilanzieren das jetzt mathematisch aus über eine Kraft. Und die, wissen wir, erzeugt konzeptuell einen Fluss von Teilchen. Den Fluss, den haben wir weiter oben in Gleichung 261 schon definiert. Jn ist die Menge an Stoff pro Zeit, die durch eine Einheitsfläche tritt. Dn nach dt mal 1 durch a. In einem mechanischen Ansatz, in dem wir uns ja gerade befinden, können wir jetzt weiter bilanzieren, dass die Teilchen vermittelt durch die Kraft beschleunigt werden und dadurch eine gewisse Driftgeschwindigkeit, Vd, erreichen, die ihrerseits eine entgegengesetzt wirkende Reibungskraft bewirkt. Diese Reibungskraft können wir grundsätzlich ansetzen als Reibungskoeffizient mal Geschwindigkeit der Teilchen. Diese Kräfte sind im Gleichgewicht und das können wir gemäß Gleichung 269 bilanzieren. Das ist also die thermodynamische Kraft gleich der Reibungskraft ist. Die ist ihrerseits Reibungskoeffizient Fr mal Driftgeschwindigkeit Vd. Und eine alternative Notation wäre, dass wir den Reibungskoeffizienten als Inverses der Beweglichkeit der Teilchen formulieren. Das ist als Variable U dargestellt, demgemäß das Fr mal Vd auch zu schreiben ist als 1 durch U mal Vd. Und das können wir jetzt auch nach Vd umstellen. Dann steht da Vd ist gleich U mal Ftd. Die Driftgeschwindigkeit der Teilchen ist Teilchenbeweglichkeit mal thermodynamische Kraft. Das ergibt auch total Sinn. Die Teilchen bewegen sich mit schnellerer Driftgeschwindigkeit, wenn eine stärkere Kraft sie dazu bringt und wenn sie das ihrerseits auch besser zulassen, also wenn sie besser beweglich sind, wenn sie eine höhere Beweglichkeit U haben. Ferner können wir uns schon vorstellen, dass die Teilchen-Driftgeschwindigkeit proportional zu dieser anderen Bilanzierungsgröße ist, dem Teilchenfluss, also Jn ist sicherlich proportional zu Vd. Wir begründen das übrigens weiter unten auch noch ganz konkret mathematisch, aber wir können uns das hier schon annehmen, dass das sinnvollerweise so sein sollte. Und wir wissen auch, dass die thermodynamische Kraft proportional zum Konzentrationsgradienten ist. Das steht ja in Gleichung 268. Und aus der Verkettung dieser mehrlei Proportionalitäten können wir Gleichung 270 folgern, dass der Teilchenfluss Jn proportional des Konzentrationsgradienten sein sollte. Genau das ist die Grundbasis der Fick'schen Behandlung, inspiriert von der Fourierschen Behandlung der Wärmeleitung. Formulieren wir diese Proportionalität als Gleichung, dann brauchen wir eine Proportionalitätskonstante und diese Proportionalitätskonstante ist der Diffusionskoeffizient D. Und da schreiben wir noch ein Minus davor, weil natürlich der Diffusionsfluss in entgegengesetzte Richtung zum Konzentrationsgradienten erfolgt. Er gleicht ja den Konzentrationsgradienten eben aus und macht ihn nicht schlimmer. Diese Gleichung 271 wird als erstes Fick'sches Gesetz bezeichnet. Wir können uns an dieser Formulierung schon denken, dass es noch ein zweites Fick'sches Gesetz geben wird. Und in der Tat gibt's das, da kommen wir auch gleich noch drauf. Vorher machen wir uns aber noch eine andere Gleichung klar, die Einstein-Gleichung. Wir haben ja vorhin schon kurz in einem Nebensatz anklingen lassen, dass Albert Einstein, er war ja Multitalent, sich auch mit dem Phänomen der Diffusion beschäftigt hat, neben vielerlei anderen Interessensgebieten in der Physik, die er hatte. Und da natürlich auch auf die ein oder andere Gleichung gestoßen ist, die nach ihm benannt ist. Die prominenteste davon wird heutzutage gemeinhin Einstein-Gleichung genannt und die wollen wir uns jetzt mal klar machen. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, die Teilchen erreichen eine konstante Driftgeschwindigkeit, die proportional zur treibenden thermodynamischen Kraft und zur Teilchenbeweglichkeit U ist. Jetzt leiten wir mal eine Beziehung her zwischen dieser Driftgeschwindigkeit und der Anzahl Teilchen in einem Volumenelement. Das ist einfach in Gleichung 272 bilanziert. Wir schreiben die Anzahl Teilchen in einem Volumenelement dn hin als Konzentration mal Größe des Volumenelements, c mal dv. Und für dv können wir auch schreiben adx, ne, infinitesimal kleines Volumenelement, ist gleich Querschnittsfläche mal infinitesimale Dicke, dx des Volumenelements. Und dx wiederum, das können wir auch schreiben als vdt. Und wenn wir das dt jetzt auf die andere Seite der Gleichung bringen und das übrigens mit dem a auch noch machen, dann steht auf der linken Seite der Gleichung 1 durch a, also das a haben wir ja rübergeholt, 1 durch a mal dn, das stand da die ganze Zeit schon, durch dt, das haben wir ja rüberdividiert. Und dieses 1 durch a, dn durch dt, respektive dn nach dt, das ist ja nichts anderes als die Definition des Teilchenflusses j. Und auf der rechten Seite der Gleichung bleibt stehen c mal v-Drift. Das heißt, hier haben wir den von einer halben Minute schon versprochenen Beweis in Anführungszeichen für die Identität J proportional V Drift gebracht, indem wir das konkret als Gleichung hergeleitet haben. J ist konkret nicht nur proportional zu Vd, sondern ist gleich C mal Vd. Wir haben weiter oben ferner gesehen, dass die thermodynamische Kraft mit dem Konzentrationsgradienten gemäß Gleichung 269 verknüpft ist. Da war das als molare Größe ausgedrückt. Sehen wir daran, dass die thermische Energie, die in der Gleichung vorkommt, als RT bilanziert ist. Wir können das natürlich auch pro Teilchen schreiben, also als nicht molare, sondern als eine Pro-Teilchen-Größe. Dann wird aus der thermischen Energie RT einfach die Pro-Teilchen-Form KBT, das hier in den Gleichungen 273 hingeschrieben. Und wenn wir das zusammennehmen, erhalten wir damit Gleichung 274. Der Ansatz dafür ist, dass wir die Identität von ein bisschen weiter oben nehmen. VD ist gleich U mal thermodynamische Kraft. Und das Vd ersetzen wir jetzt gemäß Gleichung 272 als 1 durch C mal J. Und die thermodynamische Kraft auf der rechten Seite ersetzen wir durch die Identität von Gleichung 273 als minus KBT durch C dc nach dx. Und da steht ja auch noch ein U auf der rechten Seite dieser Gleichung. Da haben wir schon mal auf beiden Seiten 1 durch C stehen. Das können wir also einfach weglassen sozusagen oder beide Seiten mit C multiplizieren. Dann fällt das raus. Und dann bleibt da nur noch stehen, J ist gleich U mal minus KBT dc nach dx. Das ist ja quasi gleich dem ersten Fick'schen Gesetz. Das lautet, J ist gleich minus D dc nach dx. Das heißt, Vergleich dieser beiden Gleichungsformen liefert uns die Identität, dass D gleich U kbt sein muss. Oder wenn Sie wollen, können Sie das U auch durch den inversen Reibungskoeffizienten ersetzen. Dann wäre D gleich kbt durch F Reibung. Das ist Ihnen in Gleichung 275 hingeschrieben. Diese Gleichung wird als Einstein-Gleichung bezeichnet. Was wir hier jetzt verstehen können, ist so die Grundidentität des Diffusionskoeffizienten. Wenn wir auf das Fick'sche Gesetz gucken, dann sehen wir erstmal, was der mathematisch ist. Das ist eine Proportionalitätskonstante zwischen dem Teilchenfluss und dem damit zusammenhängenden Konzentrationsgradienten im System. Damit können wir das Fick'sche Gesetz, Gleichung 271, auch schon konzeptuell verstehen. Der Gestalt, dass der Teilchenfluss im System größer ist, wenn ein stärkerer Konzentrationsgradient da ist, der ausgeglichen werden muss, und wenn die Teilchen da gut mitmachen, was bedeutet, dass sie gut beweglich sein müssen. Und das scheint also erstmal rein konzeptuell in der Größe d, im Diffusionskoeffizienten, drin zu stecken. Und jetzt durch unsere eben gemachte Herleitung erkennen wir auch, wie konkret das da drin steckt. Nämlich, dass d UKBT ist, also die Teilchenbeweglichkeit mal thermische Energie. Respektive in anderer Form geschrieben, dass d thermische Energie durch Reibungskoeffizient ist. Das heißt, d ist so eine Art Verhältnis aus der treibenden Energie, der thermischen Energie, das ist ja die Energieform, die die Diffusion antreibt, die thermische Teilchenbewegung, durch das, was bremst, also durch den Reibungskoeffizienten. Eine besonders prominente Variante der Einstein-Gleichung ist eine Form für den einfachsten Fall, nämlich dass die Teilchen als kugelförmig angesehen werden können und sich in einem rein viskosen, also unkomplizierten, umgebenden Medium bewegen. In diesem Fall können wir den Reibungskoeffizienten nach der Stokes-Formel abschätzen, die Ihnen in Gleichung 276 gegeben ist. Reibungskoeffizient ist 6pi eta rh. Das 6pi ist ein geometrischer Faktor. Das eta ist die Viskosität, also die Zähigkeit des umgebenden Mediums. Und rh ist der hydrodynamische Radius der Teilchen. Die beiden Größen wollen wir kurz kommentieren. Die Viskosität, eta, das ist eine Größe, auf die sind wir weiter oben schon gestoßen. Das ist die Zähigkeit, also die innere Reibung sozusagen eines fluiden Mediums. Und gemäß Gleichung 276 erfahren die Teilchen mehr Reibung, wenn diese Größe größer ist. Das ist also sozusagen eine Größe, die uns die Bremsung der Diffusionsbewegung durch das umgebende Medium ausdrückt. Und wir können schon vorstellen, das wird auf molekularer Ebene natürlich was mit den Wechselwirkungen der Teilchen zu tun haben. Wie stark die aufeinander beispielsweise anziehende Wechselwirkungen ausüben und wie schwer es für ein dadurch diffundierendes Teilchen ist, dieses Wechselwirkungsnetzwerk aufzubrechen und sich eben seinen Weg zu bahnen. Die andere zentrale Größe in der Stokes-Gleichung ist der hydrodynamische Radius. Wie der Name schon sagt, hat das was mit einem Radius, also mit der Größe der diffundierenden Teilchen zu tun. Jetzt aber nicht mit der reinen Teilchengröße, sondern mit der hydrodynamischen Teilchengröße. Das heißt, mit der Teilchengröße, so wie sie in dem Medium vorliegt bei Bewegung. Oftmals hat das natürlich was mit der echten Teilchengröße zu tun, muss aber nicht koinzidieren. Ein sehr prominenter Fall, wo das stark abweicht, sind geladene Teilchen, Ionen. Hier ist der hydrodynamische Radius nicht gleich der nackte Ionenradius, sondern das ist der Ionenradius plus eine manchmal recht große Hydrathülle, die die Teilchen um sich herum binden und mitschleppen bei ihrer Bewegung. Da ist der hydrodynamische Radius also deutlich größer als der nackte Ionenradius. Vor allem im Kapitel Elektrochemie wird das eine ganz große Rolle spielen, wenn wir über Ionenbeweglichkeiten reden werden. Auch bei anderen Arten von Teilchen, beispielsweise bei Polymer-Nanopartikeln, kann das abweichen, denn das sind Teilchen, die können manchmal eine recht gewichtige Menge des Lösungsmittels in sich aufsaugen durch Quellung und dadurch eben, wie der Name sagt, aufquellen, also größer werden. Und sie haben dann also in diesem Zustand, dass sie in einem Medium suspendiert sind, wo sie drin rumdiffundieren, größer sind, als sie in einem getrockneten Zustand wären und wir sie beispielsweise unter einem Elektronenmikroskop sichtbar machen würden. Wenn wir diese beiden letztgenannten Gleichungen jetzt kombinieren, Gleichung 275 und Gleichung 276, dann wird aus der Einstein-Gleichung und der Stokes-Gleichung die Stokes-Einstein-Gleichung, Nummer 277. Die ist relativ prominent und wird Ihnen wahrscheinlich noch oft begegnen im Laufe Ihres Chemiestudiums. Jetzt wissen Sie, wo die konkret herkommt. Ja, wie schon kurz angedeutet vor ein paar Minuten, wenn wir ein erstes Fick'sches Gesetz so benennen, dann gibt es bestimmt ein zweites und das ist in der Tat der Fall und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen mit dem zweiten Fick'schen Gesetz. Und das ist sogar das eigentlich noch fast zentralere, noch wichtigere als das erste Fick'sche Gesetz. Es trägt dadurch auch noch einen eigenen Namen, es wird Diffusionsgleichung genannt. Also das klingt ja schon so richtig grundlegend, ne? Wenn wir über die Gleichung für Diffusion reden, dann scheint die wichtig zu sein und das ist sie in der Tat. Also, schauen wir uns das mal an. Wir betrachten dazu Abbildung 2.2. in dem ein Volumenelement gezeigt ist, eines Systems, in dem eine gewisse Konzentration C eines uns interessierenden Stoffes vorliegt. Und jetzt bilanzieren wir mal, was da pro Zeiteinheit rein und raus diffundiert. Und das sei jetzt mal nicht gleich. Wir betrachten jetzt also einen nicht stationären Nicht-Gleichgewichtszustand. Die Teilchenkonzentration in diesem Volumenelement ändert sich zeitlich, weil der Strom, der rein diffundiert, ungleich ist als der Strom, der raus diffundiert. Wir können das ganz einfach bilanzieren, wie das in Gleichung 278 getan ist. dc nach dt, also die zeitliche Änderung der Konzentration in diesem Volumenelement, ist dann ja genau durch diese Ungleichheit der Materieströme gegeben. Also ist einfach der eine Strom minus der andere Strom. Das, was rausgeht, minus das, was reingeht. Und genau das ist in Gleichung 278 bilanziert. In der Mitte dieser Gleichung erstmal in differenzialer Form und auf der rechten Seite dann in differenzieller Form, also für infinitesimal kleine Volumina. Da kommt auf der rechten Seite jetzt der Diffusionsstrom J vor und den können wir ja schon hinschreiben nach dem ersten Fickschen-Gesetz als minus D mal dc nach dx und dann erhalten wir daraus Gleichung 279. dc nach dt, also das ist die linke Seite von Gleichung 278, ist gleich minus d nach dx von minus d dc nach dx. Das ist einfach die rechte Seite von Gleichung 278, wo jetzt für das J das erste Fickische Gesetz eingesetzt ist. Was da auf der rechten Seite dieser Gleichung steht, ist eine doppelte Ableitung nach der Variablen x. Da kommt aber noch ein d drin vor. Wenn das d jetzt abhängig von x ist, dann müssen wir das nach der Produktregel ableiten. Also einmal d nach dx auf d anwenden und dann nochmal d nach dx auf dc nach dx anwenden. Ein einfacher Fall ist, und der ist auch oft in der Tat gegeben, wenn wir sagen können, das d ist ortsunabhängig. Das d hängt nicht vom Ort ab. D ist einfach im System überall gleich. Und das ist eine Annahme, die ist sehr gut erfüllt in vielen Systemen. Systeme, die so inhomogen zusammengesetzt sind, dass sogar die Transportgröße d im System variiert, sind natürlich hochspannend, aber zum Glück nicht so häufig. Das heißt, damit können wir uns das Leben, zumindest das mathematische Leben, sehr viel leichter machen, indem wir das d aus der Differenziation ausnehmen können und einfach schreiben können, dc nach dt ist gleich d mal zweite Ableitung von c nach x, also d Quadrat c nach dx Quadrat. Wenn wir uns diese Gleichung aus dem mathematischen Blickwinkel anschauen, dann sehen wir, dass das was für eine Art von Gleichung ist? Richtig, eine Differentialgleichung. Das ist eine Gleichung, in der eine Funktion c, die offenbar orts- und zeitabhängig ist, also die von t und von x abhängt, jetzt vorkommt in Ableitungen nach diesen beiden Variablen und zwar sogar unterschiedlichen Grades. Die Ableitung nach t ist ersten Grades, die Ableitung nach x ist zweiten Grades. Das ist also schon eine recht komplizierte Differentialgleichung. Zum Glück ist sie wenigstens linear, also da kommen jetzt nicht noch andere Glieder drin vor. Und insgesamt ist das also eine lineare, inhomogene Differentialgleichung zweiter Ordnung. Was tun wir mit so Differentialgleichungen? Möglichst schnell vergessen, ne? Nein, lösen natürlich. Zum Lösen solcher Differentialgleichungen brauchen wir Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen sind hier konkret Anfangs- und Randbedingungen. Und da können wir uns jetzt mannigfaltige vorstellen. Der einfachste Fall zur Lösung dieser Differentialgleichung ist folgender. Wir nehmen als Anfangsbedingung einen sogenannten Dirac-Stoß an. Das heißt, wir bringen zum Beginn eines Experimentes eine uns interessierende Menge der Materie in ein unendlich kleines Volumenelement im System ein. Also alle Materie wird in einen Punkt sozusagen in das System gepackt und breitet sich dann um diesen Punkt herum aus. Und hier kommt die zweite Rahmenbedingung ins Spiel, der Gestalt, dass die Ausbreitung unendlich vonstatten gehen kann. Dass wir es also mit einem unendlich ausgedehnten Medium zu tun haben. Das heißt, es gibt keine Wände, an denen dann die Diffusion reflektiert werden müsste sozusagen. Dieses Setting von Bedingungen liefert eine sehr einfache Lösung der Differentialgleichung, die in Gleichung 281 hingeschrieben ist. Das ist jetzt hier erstmal für einen eindimensionalen Fall geschehen. Also wir nehmen an, unsere Welt hat nur eine Dimension, wir betrachten nur eine einzige Achse und bringen jetzt ins Zentrum dieser Achse, also das sei jetzt eine x-Achse und wir bringen bei x gleich 0 eine uns interessierende Menge m der Substanz in einen Punkt ein, also in diesen Punkt 0 und jetzt kann sich die Substanzmenge, die da erstmal Dirac-förmig, also in nur einen unendlich schmalen Punkt, wurde eine bestimmte Menge der Substanz eingebracht. Dadurch ist die Konzentration am Anfang erstmal unendlich hoch, weil Konzentration ist ja Stoffmenge pro Platz sozusagen. Und der Platz ist jetzt hier unendlich schmal, weil es ja nur in einen Punkt eingebracht wird. Deswegen ist die Konzentration unendlich hoch. Die Stoffmenge ist nicht unendlich hoch, das ist eine gegebene Menge. Aber am Anfang liegt die Menge in einem unendlich schmalen Platz vor sozusagen und deshalb ist die Konzentration am Anfang unendlich hoch. Das ist also jetzt dieser Dirac-Stoß, also das wird als Dirac-Stoß bezeichnet und der breitet sich jetzt diffusiv nach links und rechts aus und hat dafür dann aber links und rechts unendlich viel Platz. Das geschieht dann als Funktion von Ort und Zeit gemäß Gleichung 281. Eine grafische Darstellung dieser Lösungsfunktionen finden Sie in Abbildung 2.3. Was wir sehen ist, Am Anfang, das ist der blaue Graph in Abbildung 2.3, findet sich ein unendlich schmaler, aber unendlich hoher Peak der Substanzkonzentration wieder, der sich dann in das System gemäß einer gaußschen Glockenkurve ausbreitet. Vielleicht ist Ihnen das schon mathematisch aufgefallen, wenn Sie auf Gleichung 281 geschaut haben. Das ist mathematisch die Form einer Gauss-Glocke. Vielleicht hatten Sie da so ein kleines Déjà-vu an Ihrer Mathe-Vorlesung, als Sie die Gleichung gesehen haben. Wir können einen ähnlichen Formalismus auch für den zwei- und dreidimensionalen Fall ansetzen. Dann wird das zweite Wicksche Gesetz einfach ein bisschen länger jeweils, dass wir eben Gradienten jetzt nicht nur in einer, sondern in mehrere Richtungen stehen haben. Das ist in Gleichung 282 und 283 bilanziert. Sie können es auch ganz allgemein hinschreiben, das ist Gleichung 284. Auch diese Gleichungen lassen sich wieder lösen, jetzt eben einfach mehrdimensional. Und wir halten damit den Satz der Gleichungen 285, das ist die gleiche wie 281 übrigens, bis hin zu 288. Wir sehen, dass diese Lösungsfunktionen sehr verwandt sind und sich auf eine allgemeine Form bringen lassen, die eben in Gleichung 288 hingeschrieben ist. Wir haben es immer mit einer Gauss-Glockenkurve zu tun, wo eine bestimmte Menge m einer Substanz am Anfang in ein infinitesimal kleines Element unseres Systems eingebracht wird und als Dirac-Stoß vorliegt und sich dann gaussisch darum herum ausbreitet. In einer Dimension eben einfach nur nach links und rechts, in zwei Dimensionen nach links und rechts und vorne und hinten sozusagen und in drei Dimensionen nach links und rechts, vorne und hinten und oben und unten. Wir haben damit also schon mal ein ganz gutes Kontinuumsbild gewonnen, wie die Diffusion konkret abläuft. Also wie genau, nach welcher mathematischen Funktion sich die Materie in das System hinein ausbreitet und wie konkret die Konzentration des diffundierenden Stoffs an jedem Ort zu jedem Zeitpunkt im System sein wird. Die können wir ganz konkret vorausberechnen nach den eben genannten Gleichungen. Kurze Fußnote noch, das war jetzt natürlich für einen sehr einfachen Fall. In der Realität haben wir es mit komplizierteren Rahmenbedingungen zu tun. Einerseits, dass wir natürlich keinen Dirac-Stoß als Anfangsbedingung realisieren können. Also wir können ja nicht die Menge m der Materie in einen Punkt tun. Wir tun die immer in ein endlich ausgedehntes Anfangsvolumen. Und andererseits haben wir auch kein unendlich ausgedehntes Medium. Irgendwann stößt die diffundierende Menge der Substanz an die Systemgrenzen und wird daran reflektiert. Das führt dann mathematisch zu komplizierteren Rahmenbedingungen, die aber nichtsdestotrotz handelbar sind. Wenn Sie sich dafür interessieren und sich wirklich tief einlesen wollen, es gibt ein eigenes Buch darüber, in dem nichts anderes getan wird, als diese Grundgleichung der Diffusion, das zweite Fick'sche Gesetz, also diese Differentialgleichung, für alle möglichen denkbaren Fälle von Anfangs- und Randbedingungen gelöst wird. Das Buch ist von dem Autor Crank und trägt den Titel Mathematics of Diffusion. Und ja, wie gesagt, da ist also einfach nur diese Differentialgleichung für alle möglichen Fälle gelöst. Das Buch ist eine schöne Referenz. Wenn Sie es mal in Ihrer Forschung mit sowas zu tun haben und Sie brauchen jetzt mal den Diffusionsverlauf einer Materie in einem nicht ganz so einfachen System, dann finden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gleichung, die das beschreiben, in diesem Buch und können Sie auch immer darauf beziehen. Können Sie mal sagen, das ist ja in dem Buch von Crank gelöst und für den Fall, den wir hier vorliegen haben, gilt diese Form von Gleichung. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann schauen Sie halt selber in dem Buch von Crank nach. So können Sie dann immer argumentieren später mal, wenn Sie damit mal zu tun haben werden. Das heißt, wir haben makroskopisch schon jetzt ein ganz gutes Bild der Diffusion. Wir haben im Laufe unserer Vorlesung an mehreren Stellen schon gemerkt, dass es sehr illustrativ und einsichtsbringend sein kann, dem auch ein mikroskopisches Bild an die Seite zu stellen. Wir haben das ja schon ein paar Mal getan. Also konkret für die Diffusion haben wir sogar schon ein mikroskopisches Bild im Kapitel über die Entropie und auch eingangs nochmal wiederholend diskutiert. Lassen Sie uns den Faden mal aufgreifen. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, das lohnt sich. Das führt uns in das Kapitel Irrflugstatistik. Der Name Irrflug, der deutet schon an, was wir uns jetzt anschauen wollen. Wir schauen uns sozusagen ein irres Teilchen an, ne? Also ein Teilchen, das sich in einer zufälligen Schrittfolge bewegt und damit sozusagen im System umherirrt. Wir tun das erstmal wieder für einen sehr einfachen Fall, für einen eindimensionalen Fall. Wir schauen dazu auf Abbildung 2.4. Dort sehen wir als vertikale Achse, also als Ordinate, diese Ortsachse x. Das heißt, die x-Achse läuft jetzt hier mal nicht wie sonst üblich in der horizontalen, sondern läuft in der vertikalen. Und unser Teilchen sitzt jetzt am Anfang im Ursprung, also beim Punkt 0. Und jetzt macht es eine zufällige Schrittfolge. Wir können uns das so vorstellen. Wir werfen jetzt eine Münze. Und wenn die Münze Kopf zeigt, dann soll das Teilchen nach oben wandern, also in die Plus-X-Richtung. Und wenn die Münze Zahl zeigt, dann soll das Teilchen nach unten wandern, also in die Minus-X-Richtung. Na, und das machen wir jetzt ganz oft. Wir werfen also n mal eine Münze und jedes Mal diktiert uns die Münze, wohin das Teilchen gehen soll. Damit schreiten wir auf der anderen in Abbildung 2.4 gezeigten Achse fort, auf der n-Achse, die hier jetzt als Abszisse eingezeichnet ist. Nach einem Schritt, also nach einem Münzwurf, wo kann das Teilchen da sein? Na, entweder bei Plus 1 oder bei Minus 1. Nach zwei Münzwürfen, wo kann es da sein? Naja, es kann entweder bei plus 2 sein, nämlich dadurch, dass es im ersten Schritt zur plus 1 gegangen ist und im zweiten Schritt nochmal einen Schritt aufwärts gemacht hat und damit insgesamt bei plus 2 gelandet ist. Genauso kann das auch zweimal in die negative Richtung erfolgt sein, das heißt, das Teilchen kann auch bei minus 2 sitzen. Oder es kann wieder bei 0 sitzen, dadurch, dass es im ersten Schritt einmal nach oben und dann im zweiten mal wieder nach unten gegangen ist oder umgekehrt. Das heißt, im zweiten Schritt kann das Teilchen entweder wieder bei 0 sitzen oder bei plus 2 oder bei minus 2. Das können wir jetzt weiter so bilanzieren. Nach dem dritten Schritt kann es demgemäß entweder bei plus oder minus 1 oder bei plus oder minus 3 sitzen. Und nach dem vierten kann es dann wieder bei 0 oder bei plus oder minus 2 oder bei plus oder minus 4 sitzen. Das sind also die möglichen Positionen, die das Teilchen nach n Schritten haben kann. Die treten aber nicht mit derselben Häufigkeit auf. Schauen wir uns dazu nochmal die Positionen an, die wir nach zwei Schritten erreicht haben können. Dort können wir, wie gesagt, entweder wieder bei der 0 sein oder bei der plus 2 oder bei der minus 2. Um bei der plus 2 zu landen, müssen wir eine ganz bestimmte Schrittfolge gegangen sein, nämlich beide Schritte müssen in die Plusrichtung geführt haben. Um bei der minus 2 zu sein, muss das genauso analog eben in Minusrichtung sein. Es gibt nur eine Schrittfolge, die uns dahin führen kann, nämlich dass beide Schritte in die Minusrichtung erfolgen. Um wieder bei der 0 zu landen, gibt es aber zwei Schrittfolgen, die uns dahin führen, nämlich entweder erst zu Plus und dann zu Minus oder erst zu Minus und dann zu Plus. Demgemäß ist die Wahrscheinlichkeit, wieder bei 0 gelandet zu sein nach zwei Schritten, höher als die Wahrscheinlichkeit, bei plus 2 respektive bei minus 2 gelandet zu sein. Und um wie viel höher, das können wir konkret quantifizieren, das ist 1 zu 2 zu 1. Nach einem Schritt hatten wir eine Verteilungshäufigkeit von 1 zu 1. Und das können wir jetzt weiter bilanzieren und dann kriegen wir diese Häufigkeitszahlenpyramide raus, die Ihnen in der Tabelle neben Abbildung 2.4 in der ganz rechten Spalte dargestellt ist. Klingelt da bei Ihnen irgendwas? Haben Sie dieses Muster schon mal gesehen? Genau, das ist das Pascalsche Zahlendreieck, das Sie aus dem mathematischen Teilgebiet Statistik kennen. Und das macht ja auch Sinn, denn wir betreiben hier ja gerade Statistik. Wir können also festhalten, in diesem Modellbild eines Irrflugs, also eines in einer Dimension umherirrenden Teilchens, machen wir eine Gesamtzahl Schritte n, die sich aus so und so vielen in die Plus- und so vielen in die Minusrichtung zusammensetzt, gemäß Gleichung 289. Wie viele das jeweils sind, diktiert uns die Münze. Insgesamt landen wir bei einer Endposition x, die sich einfach berechnet aus Anzahl Schritte in die Plusrichtung minus Anzahl Schritte in die Minusrichtung. Wenn wir jetzt eine Bilanzierung durchführen, so wie wir das eben ansatzweise diskutiert haben, dann kommen wir schnell darauf, dass die wahrscheinlichste Endposition die Position 0 ist. Denn für ein gegebenes n gibt es immer viele verschiedene Schrittfolgen, die wir machen können, aber die meisten davon führen uns wieder zurück zum Ursprung oder zumindest nah an den Ursprung. Nur wenige davon führen uns weit vom Ursprung weg. Konkret nur eine jeweils führt uns maximal weit weg, nämlich zu plus n oder minus n bei n-Schritten. Sie können sich daraus eine wichtige Alltagsanalogie ableiten. Ein schönes Alltagsbeispiel, wo wir es vielleicht manchmal ungewollt mit einem Irrflug zu tun haben, ist bei einem Weinfest in Mainz. Wenn wir auf ein Weinfest in Mainz gehen und dem Wein ein bisschen zu viel zusprechen, dann ist unsere Schrittfolge danach möglicherweise mehr oder weniger gewollt eine zufällige. Das heißt, wir führen dann einen Irrflug aus. Und wenn wir dann zu unseren Begleitpersonen sagen, so, ich gehe jetzt nach Hause, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir nach einigen Minuten wieder an Ort und Stelle auftauchen. Zur großen Belustigung unserer Begleitperson. Wir haben jetzt die physikalische Erklärung dafür erkannt. Die Physik erlaubt es uns einfach nicht, vom Weinfest nach Hause zu gehen. Ja, dann berechnen wir das doch mal konkret. Wir wissen jetzt ja, welche Art von Statistik wir nehmen müssen. Wir haben ja oben schon das Pascalsche Zahlendreieck gesehen und wissen schon, da steckt die Binomialstatistik dahinter. Und wenn wir die jetzt anwenden, dann können wir eine Formel herleiten, die uns die gesamte Anzahl aller Wege, das nennen wir W, angibt, die uns zu einer uns interessierenden Endposition X bringen. Das sehen in Gleichung 291 bilanziert. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie sich diese Formel konkret begründet, dann können Sie im Skript nachschauen. Das ist Gleichung 292, 293, die Ihnen sozusagen eine Begründung dieser Formel oder zumindest eine Veranschaulichung dieser Formel nochmal darlegen. Mit dieser Formel können wir jetzt also berechnen, wie viele Wege gibt es, die uns bei einem n-schrittigen Irrflug zu einer Position, die uns interessiert, x bringen. Das sind, wie wir gerade schon erkannt haben, viele für den Fall, dass x gleich 0 ist und weniger für den Fall, dass x deutlich von 0 abweicht. Gleichsam können wir sehr einfach abschätzen, wie viele Pfade gibt es denn überhaupt. Also nicht nur die Pfade, die uns jetzt zu einem bestimmten uns interessierenden x bringen, sondern insgesamt. Also wie viele Pfade können wir denn insgesamt in n-Schritten gehen? Naja, wir gehen entlang einer Achse und können da immer entweder nach oben oder unten gehen, also haben zwei Realisierungen pro Schritt. Das heißt, wir können insgesamt 2 hoch n mögliche Irrflüge machen. Wenn wir jetzt das eine durch das andere dividieren, wie das in Gleichung 294 getan ist, erhalten wir daraus eine Formel für die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen von Position x nach n Schritten. Das ist eine ziemlich unhandliche Formel, weil da Fakultäten drin auftauchen. Und mit Fakultäten weiterzurechnen, nee, das wollen wir nicht. Wir können es aber zum Glück diese Formel leicht vereinfachen, indem wir für die Fakultäten eine in der physikalischen Chemie hin und wieder mal gemachte Näherung verwenden, die sogenannte Stirling-Näherung, und dann das, was da rauskommt, in eine Taylor-Reihe entwickeln. Das können Sie im Skript nochmal genauer nachvollziehen, das ist in den Gleichung 295 dargelegt. Wir diskutieren jetzt das Ergebnis davon, das Gleichung 296. Was sehen wir da wieder? Ha, das sieht schon wieder so ähnlich aus wie eine Gauss-Funktion. Ne? Das ist wieder irgendwie Vorfaktor mal E-Funktion mit einem Argument, das da quadratisch dran auf. Ja, das ist so. Da kommen wir schon wieder auf eine Gauss-Spur hier. Was wir jetzt aber noch machen, bevor wir das konzeptuell diskutieren, ist, wir normieren das nochmal. Wir teilen das nochmal durch zwei. Denn bisher ist unser Beispiel so gewählt, dass jeder Schritt eine Schrittlänge 1 hat. Und dadurch haben die möglichen Endpositionen dieser Irrflüge, die ja in der Tabelle neben Abbildung 2.4 auch konkret gelistet sind, immer so einen ganzzahligen Abstand von 2 zueinander. Das ist mathematisch jetzt ein bisschen unhandlich. Wir können das aber relativ leicht renormieren, indem wir sagen, wir betrachten jetzt immer Schritte, die eine Schrittlänge 1,5 haben. Also wir normieren sozusagen einfach unsere Kästchen da, ne, auf dem Papier. Und machen jetzt eine neue Schrittweite fest, die nur 1,5 lang ist. Dann erreichen wir immer ganzzahlige mögliche Endpositionen. Und das kommt einer kontinuierlichen Verteilung schon recht nahe. Also kontinuierlich zumindest in der Zahlenmenge Z, ne? Also in der Menge der ganzen Zahlen. Was uns diese Normierung bringt, ist Gleichung 297. Und das ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine bestimmte Verschiebung x im eindimensionalen Irrflug. Für die praktische Diskussion von Diffusionsprozessen ist das sogar fast schon ein bisschen viel. Da brauchen wir eigentlich gar nicht diese ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung. Was uns da viel mehr interessiert, ist der Mittelwert dieser Verteilung. Das ist auch wieder so eine Stelle, wo ich gerne mal eine Frage in den Hörsaal stelle, die lautet, was ist denn das für ein Mittelwert? Was kommt denn da raus als Mittelwert? Und relativ schnell kommen Sie als Studierende natürlich drauf, dass der Mittelwert was ist? Na, Null. Also erstmal ist die Null ja sowieso der wahrscheinlichste Endpunkt der Irrflüge. Und auch wenn es jetzt viele gibt, die nicht bei Null enden, dann tun die das immer mit gleicher Häufigkeit bei Plus oder Minus. Also, wir haben jetzt beispielsweise in einem Irrflug mit, was weiß ich, 10 Schritten sehr viele, die uns zur Null bringen. Wir haben auch viele, die uns zu plus 1 bringen oder die uns zu plus 2 bringen oder die uns zu plus 3 bringen. Aber wir haben immer jeweils genauso viele, die uns zu minus 1 oder minus 2 oder minus 3 bringen. Und wenn wir den Mittelwert davon bilden, dann ist das insgesamt eine große Null. Das ist natürlich jetzt wenig sinnvoll für die weitere Diskussion. Wir können uns aus diesem Dilemma rausarbeiten, indem wir uns klar machen, was uns ja eigentlich interessiert ist, wie weit wir netto kommen. Das ist uns jetzt eigentlich egal, ob wir das in die Plus- oder in die Minusrichtung tun, in einem eindimensionalen Fall. Oder wenn Sie das in zwei Dimensionen diskutieren wollen, dann können Sie sagen, es ist Ihnen eigentlich im Grunde egal, ob Sie in einem zweidimensionalen Irrflug eine bestimmte Verschiebung in Richtung Südwesten erfahren oder in Richtung Nordosten. Was Sie interessiert, ist, wie weit Sie vom Ursprung entfernt sind, egal in welche Richtung das jetzt erfolgt. Und um das mathematisch in Betracht zu ziehen, interessieren wir uns nicht für den Mittelwert von x, sondern in den Mittelwert des Quadrates von x. Denn wenn wir das x vorher quadrieren, verliert es seine Richtungsinformation durch den Quadrierungsprozess. Wenn wir es ganz mathematisch formulieren, dann können wir sagen, x ist eine richtungsbehaftete Größe, also ein Vektor. Und was passiert mit einem Vektor, wenn wir den quadrieren? Es wird ein Skalar draus, also eine richtungsunabhängige Größe. Und genau das tun wir jetzt hier. Wir interessieren uns also nicht für den Mittelwert von x selbst, sondern für den Mittelwert des Quadrates von x. Die mittlere quadratische Verschiebung. Wie erhalten wir die aus der Verteilung? Das tun wir, indem wir einen sogenannten mathematischen Operator auf die Verteilung anwenden. Fußnote hier oder Ausblick hier. Das werden Sie noch im Exzess tun in der PC2 und in der PC3. Das ist nämlich genau die Arbeitsweise, die in der Quantenmechanik sehr oft zum Tragen kommt. In der Quantenmechanik haben Sie auch dauernd Verteilungsfunktionen, Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Also Sie haben das in den Grundvorlesungen ja bestimmt auch schon mal gehört, dass beispielsweise die Orbitale, die wir immer so hinmalen, nichts anderes ist als eine Visualisierung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons im Raum. Was da dann hintersteckt, ist eine Wellenfunktion, die sich als Lösung einer ganz grundlegenden quantenmechanischen Gleichung ergibt, der Schrödinger-Gleichung. Und aus diesen Funktionen können wir jetzt auch bestimmte uns interessierende Werte, sogenannte Erwartungswerte, berechnen, beispielsweise im Blick auf die Energieniveaus der einzelnen Orbitale. Und um die zu kriegen, müssen wir mathematische Operatoren auf die zugrunde liegende Verteilungsfunktion, also da konkret auf die Wellenfunktion, die hinter den Orbitalwolken stecken sozusagen, anwenden. Wir folgen jetzt hier auch diesem Formalismus in Gleichung 298. Wir wenden einen Operator, der mathematisch definiert ist als Integral über minus unendlich bis plus unendlich von unserer Funktion über dx mit noch x² mal genommen. Und das gibt uns den quadratischen Mittelwert der Verschiebung x in dieser Verteilung. Ja, was kommt bei diesem Integral raus? Da kommt was verblüffend Einfaches raus. Da kommt einfach n raus. Steht auf der ganz rechten Seite von Gleichung 298. Das ist erstmal sehr verblüffend, ne? So ein kompliziertes Integral hat so eine einfache Lösung. Aber das ist total hilfreich, weil das bedeutet, wir haben jetzt einen ganz einfachen Zusammenhang zwischen der Variable x und der Variable n. Und die kommen ja beide in unserer Wahrscheinlichkeitsverteilung gemäß Gleichung 297 vor. Und das heißt, darin können wir jetzt die eine durch das andere ersetzen und haben dadurch eine Verteilungsfunktion, die nur noch eine Variable enthält. Haben also uns das Leben mathematisch viel einfacher gemacht jetzt. Wir machen das jetzt mal so, dass wir die Variable n durch x ersetzen und generieren dadurch Gleichung 299, in der jetzt nur noch x drin vorkommen. Was diese Gleichung uns also darlegt, ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung, eine bestimmte Verschiebung x in einem eindimensionalen Irrflug zu erhalten. Und wir können was Ähnliches auch für 2- und 3-Dimensionen ableiten. Sie kennen ja vielleicht, oder hoffentlich, aus Ihrer mathematischen Ausbildung das Gesetz der großen Zahlen. Das ist ein ganz grundlegendes Basisgesetz der Wahrscheinlichkeitstheorie, das uns aussagt, wird ein Zufallsexperiment unter immer denselben Bedingungen sehr oft durchgeführt, so nähert sich die relative Häufigkeit immer weiter der Wahrscheinlichkeit des Zufallsexperimentes an. Also Beispiel, im Münzwurf haben Sie für Kopf oder Zahl eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 und wenn Sie jetzt sehr oft eine Münze werfen, dann nähert sich die Häufigkeit des Eintretens des Ereignisses Kopf und die Häufigkeit des Eintretens des Ereignisses Zahl diesem Verhältnis 1 zu 1 an. Das heißt, im Limit großer Zahlen wird die gefundene Häufigkeit eines Ereignisses koinzidierend mit der elementaren Wahrscheinlichkeit beim Einzelereignis. Was uns Gleichung 299 jetzt bilanziert, ist die Wahrscheinlichkeit beim Einzelereignis. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei der Position x landen in einem eindimensionalen Irrflug. Wir hatten weiter oben in Gleichung 281, die dann noch ein zweites Mal als Gleichung 285 hingeschrieben war, ein Pendant dazu gefunden für den Häufigkeitswert. Diese Gleichung gibt uns die Konzentration, also die Menge Teilchen in einem Ort zu einem Zeitpunkt t im System an. Also wie viele Teilchen dann auch wirklich diesen Irrflug durchgeführt haben und da gelandet sind in diesem Punkt. Das heißt, diese Gleichungen 281 respektive 285 und 299 sind miteinander verwandt, indem sie genau das wiedergeben. Das eine ist die Wahrscheinlichkeit des Einzelereignisses, das andere ist die sich daraus ergebende relative Häufigkeit. Ergibt ja auch mathematisch schon Sinn, die Gleichungen haben ja ziemlich ähnliche Form. Das heißt, wir können diese Gleichungen jetzt vergleichen miteinander und daraus eine ganz zentrale Identität feststellen. Die sehen wir aus dem Vergleich der Nenner des Argumenten der E-Funktion und des Vorfaktors. Daraus folgt, dass die mittlere quadratische Verschiebung x² in Spitzenklammern gleich 2 dt ist. Das ist in den Gleichungen 300 in unserem Skript hingeschrieben. Diese Gleichung trägt den Namen Einsteins-Molochowski-Gleichung und sie ist von ganz zentraler Bedeutung für das Gebiet des Materietransports, aber ich würde sagen für die ganze physikalische Chemie. Es gibt sie übrigens auch noch in Varianten, weil das ist jetzt hier für den eindimensionalen Fall. Für den zweidimensionalen Fall lautet sie x² Mittel gleich 4 dt. Und für den dreidimensionalen Fall ist es 6 dt. Generell für D-Dimensionen, also D jetzt mit einem kleinen d, ne, für die geometrische Dimension. Generell für D-Dimensionen können wir sagen, x² Mittel ist gleich 2 mal d mal d mal t. Wobei das erste d ein kleines d ist, also die geometrische Dimension denotiert. Das zweite d ein großes d ist, den Diffusionskoeffizienten angibt. Und das t ist eben die Zeit. Was uns hiermit gesagt wird, ist, dass die mittlere quadratische Verschiebung eines diffundierenden Teilchens linear mit der Zeit skaliert. Und zwar in einem Ausmaß, je besser beweglich das Teilchen ist, also je größer dessen Diffusionskoeffizient ist und je mehr geometrische Dimensionen wir haben, also je größer das klein d in dieser allgemeinen Form der Gleichung ist. Und der Faktor 2 kommt da übrigens mit rein, weil wir in jede Richtung ja immer zwei Realisierungen haben. Wir können in Plus und Minus x, in Plus und Minus y und in Plus und Minus z gehen. Diese Gleichung hat ganz elementare Bedeutung und auch ganz praktische Bedeutung, denn sie erlaubt uns abzuschätzen, wie weit eine Teilchenspezies im Mittel, also streng genommen im quadratischen Mittel, pro Zeit t diffundiert. Das ist für vielerlei Anwendungen ganz konkret wichtig. Nehmen wir mal an, Sie sind biomedizinische Chemikerin und haben eine polymerpartikelbasierte Wirkstoffformulierung entwickelt. Also Sie haben einen Wirkstoff in eine Polymer-Nanokapsel eingeschlossen und diese wird jetzt im Blutkreislauf des Körpers transportiert und an gewissen Wirkungsorten soll sie zum Einsatz kommen. Was dafür elementar wichtig ist, ist der Transport dieser Wirkstoffformulierung zum Einsatzort. die makroskopische Zirkulation im Körper, das erfolgt erstmal über den Blutkreislauf, das geht ziemlich gut. Aber um dann wirklich an den Ort des Geschehens im Gewebe zu kommen, sind die letzten Schritte sozusagen nur durch Diffusion zurücklegbar. Und mit der Einstein-Smoluchowski-Beziehung können Sie jetzt berechnen, also wenn Sie den Diffusionskoeffizienten Ihrer Partikelformulierung in der natürlichen Umgebung kennen, das haben Sie vielleicht durch irgendein Experiment ermittelt, und mit der Einstein-Smoluchowski-Beziehung können Sie jetzt konkret berechnen, wie lange braucht die denn, um vom Blutkreislauf, wo sie noch aktiv transportiert wird, an den dann tatsächlichen Ort des Geschehens im Gewebe zu kommen, was nur durch Diffusion gehen kann. Und dann kommt da vielleicht raus, ui, das ist ja ganz schön lange. Das ist aber ineffizient. Das muss ich schneller machen. Wie kann ich das schneller machen? Na, haben Sie eine Idee? Genau, indem Sie das kleiner machen. Denn wenn Sie auf die Stokes-Einstein-Gleichung schauen, Gleichung 277, dann sehen wir da, dass der Diffusionskoeffizient größer wird, wenn der Radius kleiner wird. Das heißt, Sie müssten irgendwie zusehen, dass Sie den Radius Ihres Polymerteilchens verkleinern. Weil dann bewegt es sich schneller, hat einen höheren Diffusionskoeffizient. Und dann können Sie wiederum nach Einstein-Smoluchowski ausrechnen, wie lange es jetzt braucht, um an den Ort des Geschehens zu kommen. Fußnote, was Sie natürlich auch noch abschätzen müssen, ist, was für Sekundäreffekte eine kleinere Größe bewirkt. Das kann dann beispielsweise dazu führen, dass Ihre Partikel vom Zellkern aufgenommen werden, was Sie vielleicht gar nicht wollen, weil die da vielleicht gerade nicht wirken sollen, sondern außerhalb. Ne? Also schon sind Sie mitten im Gebiet biomedizinische Chemie. Ein anderes Beispiel, wo das wichtig ist, ist in der Mikrotechnik. Stellen wir uns mal vor, Sie möchten formadaptive, also flexible Mikrochips herstellen. Und das tun Sie durch einen Druckprozess von Leiterbahnen auf ein flexibles Substrat. Sie haben also einen Stoff, der eine gute Leitfähigkeit aufweist und sich auch drucken lässt, ne, also in so eine druckbare Form bringen lässt. Und den drucken Sie jetzt mit sehr ausgeprägter Filigranität sozusagen, also mit kleiner Ortsauflösung, in ein mikroskopisches Muster auf einem flexiblen Substrat. Und jetzt wollen Sie da beispielsweise Strukturen erzeugen, die nur 10 Mikrometer dick sind. Also Leiterbahnen, die nur 10 Mikrometer im Durchmesser sind. Und voneinander jeweils auch so weit entfernt sind. Also so 10, 20 Mikrometer voneinander entfernt sind. Also Sie wollen sehr, sehr viele Leiterbahnen auf eine kleine Fußabdrucksfläche packen und machen die entsprechend sehr, sehr klein. Dann liegt ja nach diesem Druckprozess Ihre Tinte erstmal noch in flüssiger Form vor und härtet dann eben aus. Und jetzt nehmen wir mal an, dieses Aushärten dauert, eine Sekunde. Ist ja vergleichsweise schnell. Mit der Einstein-Smoluchowski-Gleichung können Sie berechnen, wie weit die Moleküle in dieser aushärtenden Leiterbahn lateral dazu diffundieren in der Aushärtungszeit. Und dann kommt da vielleicht raus für so einen typischen Diffusionskoeffizienten solch eines Fluides in so einem System, ups, die diffundieren ja im Mittel schon 10 Mikrometer weit in einer Sekunde. Das ist ja die Auflösung, die ich erreichen will, die kann ich dann ja gar nicht erreichen. Also weil mir das einfach das gewünschte Muster, das verschmiert mir in dieser einen Sekunde, wo das aushärtet. Auch da merken Sie schon wieder, entweder müssen Sie von Ihrem Wunschziel abkommen, so filigran zu drucken und müssen sagen, ich muss da einen Sicherheitsabstand von 50 Mikrometern schon lassen zwischen diesen Leiterbahnen und ich muss mich auch davon verabschieden, dass die 10 Mikrometer im Durchmesser sein werden. Das werden sie nicht sein, weil sie sich diffusiv verbreitern, einfach beim Aushärten. Oder Sie müssen sagen, hilft nichts, dann muss das schneller aushärten. Dann muss ich den Aushärtungsprozess irgendwie beschleunigen. Wir könnten jetzt noch viele weitere solche Beispiele anführen. Wir sehen hierbei schon, die Einstein-Smoluchowski-Beziehung ist elementar wichtig. In dem begleitenden Interaktivformat dieser Digitalvorlesung finden Sie eine Multiple-Choice-Frage, die so ein bisschen nach Ihrem Bauchgefühl bei solchen Prozessen jetzt nicht auf mikroskopischer, sondern auf makroskopischer Ebene abzielt. Die Frage lautet, wir stellen uns eine typische Tasse Kaffee vor und wir haben auf dem Boden dieser Tasse Kaffee eine ganz dünne Schicht Zucker liegen. Und die Frage lautet jetzt, wie lange braucht der Zucker, um sich allein durch Diffusion, also ohne Umrühren, homogen in dem System zu verteilen? Ich will das jetzt nicht spoilern hier, Sie sollen das wirklich mal durchführen, aber ich kann Ihnen ja vielleicht teilweise schon einen Spoiler machen, das ist echt lange. Wenn Sie wollen, können Sie es mal ausrechnen. Ich kann Ihnen verraten, ein typischer Diffusionskoeffizient von Zucker in Wasser bei Kaffeetemperatur, sag ich mal, ist so in der Größenordnung 1000 Quadratmikrometer pro Sekunde. Typischer Diffusionskoeffizient von kleinen Molekülen in einem relativ niederviskosen Medium wie Wasser. 1000 Quadratmü pro Sekunde. Und eine typische Höhe einer Kaffeetasse ist, ja, sagen wir mal, 7 Zentimeter. Rechnen Sie es doch damit mal durch. Setzen Sie diese beiden Größen, 7 Zentimeter und 1000 Quadratmikrometer pro Sekunde, mal in die Einstein-Smoluchowski-Gleichung 300 ein. Stellen Sie es mal nach T um und gucken mal, was rauskommt. Sie werden erstaunt sein. Was uns das zeigt, ist, dass Diffusion auf makroskopischen Größenordnungen sehr langsam ist. Genau das ist der Grund, warum wir in der Chemie immer rühren. Weil eine Vermischung der Substanzen einfach nur durch Diffusion auf diesen Längenstrecken, die uns in einem typischen Kolben interessieren, einfach verdammt lange dauert. Ich habe ja vorhin schon mal kurz die chemische Prozesskunde angedeutet. Und in der Tat ist das ein Thema, an dem Ingenieure heute noch arbeiten. Wie können Rührer effizient gemacht werden? Wie müssen die Flügel eines Rührers designt sein? Und wie genau wird die Rührenergie im System bestmöglich verteilt, damit man die Diffusionswege möglichst klein macht, damit man viel der Vermischung der Reaktanten durch aktives Rühren erzeugt und das nicht durch passive Diffusion passieren muss. Also das muss es letzten Endes immer noch, weil es immer noch gewisse kleine Grenzschichten gibt, die sich auch durch das stärkste Rühren nicht auflösen lassen. Und durch diese kleinen Grenzschichten muss der Stofftransport dann am Ende doch durch Diffusion erfolgen. Aber es wird viel Aufwand betrieben, um diese Schichten so klein wie möglich zu machen. Also um so viel wie möglich doch durch aktives Rühren zu vermischen. Weil Diffusion auf makroskopischen Skalen eben sehr langsam ist. Aus den anderen beiden Beispielen, die wir gerade diskutiert haben, die eher einen mikroskopischen Fokus hatten, also das mikrotechnische Beispiel und das biomedizinische Beispiel, da haben wir anklingen lassen, dass das aber auf mikroskopischen Skalen sehr relevant und sehr schnell sein kann. Und das ist es auch in der Tat. Diese Dualität der Diffusion ist gut im Kopf zu haben. Um noch ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, streng genommen ist die Einstein-Smoluchowski-Gleichung gemäß 300 noch gar nicht vollständig. Da muss eigentlich noch was weiteres hin, nämlich ein Exponent an das T. Eigentlich ganz korrekt ausformuliert steht da nicht x Quadratmittel ist gleich 2dt oder 4dt oder 6dt, sondern 2 oder 4 oder 6 dt hoch Alpha. Wenn das Alpha gleich 1 ist, dann ist das diese einfache Einstein-Smoluchowski-Gleichung, die wir hier diskutiert haben. Diesen Fall nennen wir normale Diffusion. Es gibt aber auch sehr viele Fälle, wo Alpha von 1 abweicht. Beispielsweise, wo Alpha kleiner als 1 ist. Diesen Fall nennen wir Subdiffusion. Was hier dann der Fall ist, dass sich die Teilchen im Mittel weniger gut ausbreiten pro Zeit, als sie das tun würden, wenn das Alpha eben 1 wäre, obwohl sie den gleichen Diffusionskoeffizienten vom Zahlenwert her haben. Ein mikroskopischer Grund, warum sowas auftreten kann, ist sogenanntes Binding oder Trapping. Also wenn unsere diffundierenden Moleküle auf dem Weg immer mal wieder in Fallen geraten sozusagen, also beispielsweise Bindungsstellen in einem natürlichen zellulären Gewebe, wo sie immer mal wieder eine gewisse Zeit lang dran anbinden, also dran hängen bleiben sozusagen. Auch dafür können wir eine Analogie wiederfinden, wenn wir an unser Weinfest wieder denken. Unser Freund auf dem Weinfest, der einen Irrflug, also eine zufällige Schrittfolge durchführt und mit hoher Wahrscheinlichkeit dadurch wieder am Ende da landet, wo er gestartet ist, wird es noch schwerer haben, sich im Mittel von seinem Ursprungsort zu entfernen, wenn es Traps, also Fallen, gibt. Und was sind solche Fallen? Natürlich, wenn die Weinstände noch aufhaben. Ne? Da gibt es auch eine hohe Bindungsaffinität zu den dann noch offenen Weinständen. Der andere Fall ist der Fall, wenn dieser Exponent Alpha größer 1 ist. Diesen Fall nennen wir Superdiffusion oder auch ballistischen Transport. In diesem Fall erfährt ein diffundierendes Teilchen pro Zeit eine größere Verschiebung bei gegebenen Diffusionskoeffizienten, als es das täte, wenn das Alpha gleich 1 wäre. Die Ursache in natürlichen Systemen können wir wieder in der Biochemie finden. Dort gibt es ganz faszinierende aktive Transportmechanismen. Da gibt es so Trägerproteine, die fast wirklich wie so eine Art Straßenbahn Moleküle anbinden und gerichtet über größere Strecken transportieren können. Solche Moleküle bewegen sich dann pro Zeit natürlich schneller und damit auch weiter, als sie es täten mit reiner normaler Diffusion. Auch da können wir wieder das Weinfestbeispiel analogisieren. Wenn unser weinliebhabender Freund mit seiner zufälligen Schrittfolge mal in eine Straßenbahn reinstolpert, dann bringt die ihn auch ja erstmal relativ gerichtet vom Ort des Geschehens weg und das mittlere Verschiebungsquadrat pro Zeit ist dann also deutlich höher, als wenn dieser Prozess nicht eintreten würde. Damit sind wir am Ende der heutigen Lehreinheit angelangt. Wir haben heute den ersten Schritt vom Sein zum Werden vollzogen. Wir haben uns mit Transportphänomenen auseinandergesetzt und dabei ganz konkret eines der vier in der physikalischen Chemie grundsätzlich wichtigen Transportphänomene in den Fokus genommen, den Stofftransport, die Diffusion. Ein Prozess, mit dem jede chemische Reaktion ganz trivialerweise eingeleitet wird. Wir haben heute gesehen, wie wir uns diesen Stofftransport vorstellen müssen, nämlich bei weitem nicht so, dass Moleküle sich irgendwie aktiv und gerichtet bewegen, sondern eine zufällige Irrbewegung ausführen, einen Irrflug. Diesen Irrflug haben wir heute auch ganz konkret durchbilanziert und haben wichtige Gleichungen dafür gefunden, wie beispielsweise die zuletzt etwas ausgiebig diskutierte Einstein-Smoluchowski-Gleichung, die es uns erlaubt, zu berechnen, wie weit ein Teilchen im Mittel pro Zeit kommt. Wichtig dabei im Mittel, denn bei einem einzelnen Irrflugereignis landet es am wahrscheinlichsten wo? Bei der Null. Was wir hier also als Take-Home-Message sozusagen mitnehmen, ist, dass wir uns ab jetzt immer klar machen, wie sich Teilchen bewegen, nämlich mit dieser zufälligen, torkelnden Schrittfolge sozusagen. Das ist so eine gewisse Denkfalle, in die wir in der Chemie manchmal geneigt sind, reinzutreten. Dass wir uns eine chemische Reaktion so vorstellen, dass dann Molekül A und Molekül B sozusagen wie zwei Liebende übereinander herfallen und miteinander reagieren sozusagen. Das ist nicht so. Die bewegen sich beide mit dieser zufälligen Irrflugbewegung und per Zufall kommen sie mal zusammen im Raum. Und wenn sie das dann tun, in der richtigen räumlichen Orientierung und dabei auch eine gewisse Mindestenergie mitbringen, dann kann es zu einem reaktiven Stoß und zu einer Teilchenumwandlung, zu Produktteilchen kommen. Mit all diesen Mechanismen wollen wir uns in den folgenden Lehreinheiten auseinandersetzen.